Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im Brief des Jakobus im 5. Kapitel. Leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihm aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennet also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Worte der Heiligen Schrift.
Dir, Gnade Gottes und der Friede Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, Hauptsache gesund, denn das ist das Wichtigste. So hört man es oft, wenn sich Menschen zum Geburtstag gratulieren. Ich verstehe, dass viele so reden. Gesundheit ist ein hohes Gut. Hoffentlich folgt darauf auch ein von Herzen kommendes Gott sei gedankt. Und nicht ein Toi, Toi. Toi. Denn das ist ein Gebet zum Teufel. Und nicht dem Teufel, sondern Gott gehört alle Ehre. Es gibt jedoch auch viele Menschen unter uns und in unserer Bekanntschaft, in der Gemeinde, die nicht gesund sind. Sie tragen irgendwelche Leiden mit sich herum. Mancher kann darüber reden, andere schweigen darüber und tragen es still für sich. Andere schweben im Ungewissen, was wird wohl die Untersuchung bringen? Wie wird der Befund ausfallen? In unserem Predigtext, den wir als Epistel gehört haben, heißt es, leidet jemand unter euch, der bete. Und wer Grund zur Dankbarkeit hat, der singe Psalmen, der singe Loblieder. Das ist ein Wort für Gesunde und Kranke. Und es ist gut und ich finde das ungeheuer tröstlich, dass die Bibel auch Worte für Kranke hat. Sie klammert das Thema Krankheit nicht aus. Leiden gehört mit hinein in unseren Glauben. Wir leben ja in einer gefallenen Welt. Wir brauchen nicht peinlich darüber zu schweigen, denn das kann dann wirklich zur Pein werden. In vielen Religionen werden Kranke und Leidende einfach so beiseite geschoben. Sie werden aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, man will sie nicht sehen. Sie gelten als von den Göttern Gestrafte. Freilich fällt uns der Umgang mit Kranken auch nicht immer leicht. Manchmal braucht man auch ganz schöne Geduld. Und wir überlassen sie oft auch gerne denen, die sich berufsmäßig um sie kümmern. Den Ärzten, den Pflegern, den Schwestern. Aber so braucht es unter euch nicht zu sein, sagt Jakobus. Aber Gott sei es gedankt, dass es sie gibt, die Ärzte, die Schwestern, die Pflegedienste, die Apotheken. Die Bibel schätzt das hoch ein. Jakobus macht uns aber auch auf etwas anderes, auf etwas Wichtiges, auf etwas Notwendiges, wirklich Notwendendes aufmerksam, das weithin in Vergessenheit zu geraten drohte. Seitdem Jesus unter uns gelitten hat, dürfen wir auch den bösen Tagen ins Gesicht schauen. Leidet jemand unter euch, der bete, ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ihr Lieben, das ist kein billiger Trost. Das ist ein wirklich praktischer und sinnvoller Rat. Es ist oft ungemein hilfreich, über seine Probleme mit einem anderen Menschen zu reden. Vielleicht haben wir selber schon die Erfahrung gemacht. Und wer darüber hinaus auch mit Gott ins Gespräch kommt, der ist dem Heil sehr nahe. Leidet unter euch jemand, der bete? Auch Klagen ist erlaubt. Die Psalmen sind ja voll davon. Die Psalmen, das Gebetbuch der Bibel, ist überhaupt eine große Hilfe, wenn es ums Beten, wenn es um unser Gespräch mit Gott geht. Die Psalmen, die erzählen von leidenden Menschen, die vor Gott ihr Herz ausschütten, die klagen, die zweifeln, die weinen. Sie erzählen aber auch von Menschen, die gelernt haben, vor Gott Stille zu halten. Sie erzählen von Menschen, die erfahren durften, dass sich die Dinge in ihrem Leben plötzlich gewendet haben. Manches haben sie ganz neu sehen gelernt. Wo kann man denn ungeniert klagen? Wo kann man sich freuen als zu Hause? Und wer zu Gott Vater sagt, wer bei ihm zu Hause ist, der kann seine Freude, der kann seine Klage, der kann sein Leid ihm sagen. Nicht als letzte Möglichkeit, ihr Lieben, wenn alles andere versagt, sondern als erste Adresse. Für uns Christen sollte Christus immer die erste Adresse sein. Und dann geht es weiter, ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Wenn Sie, oder wissen Sie, Herr Pfarrer, beten, das kann ich auch allein. Dazu brauche ich weder Gottesdienst noch andere Christen. Ich gehe lieber ins stille Kämmerlein. So richtig das ist, dass mein persönliches Gespräch mit Gott durch nichts zu ersetzen ist, so falsch ist es, daraus einen Gegensatz oder gar eine Alternative zum gemeinsamen Gebet zu machen. Gerade dann, wenn ich vielleicht geistlich, wenn ich seelisch oder körperlich Not leide, wenn ich müde bin, wenn ich krank bin, wenn ich ausgebrannt bin, und wie viele Menschen sind heute ausgebrannt? Da brauche ich das gemeinsame Gebet, das mitgetragen werden, ja, das mit durchgetragen werden. Und nicht zuletzt liegt auf dem gemeinsamen Gebet auch eine große Verheißung. Wo zwei im Gebet eins werden, da will ich handeln, spricht Christus. Und das alles, ihr Lieben, hat wohl Jakobus im Blick, wenn er die wichtige Anweisung gibt, ist unter euch jemand krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde. Und damit sind nicht die über 90-Jährigen gemeint. Und dabei geht es auch nicht um eine erste Hilfe oder gar um eine letzte Ölung, sondern es geht um eine Einladung des Kranken an geistlich erfahrene Gemeindeglieder. Kommt doch mal zu mir, betet mit mir, betet für mich, betet über mich. Jemand sprach in diesem Zusammenhang von stärkender Fürbitte, die gesucht und die gewünscht wird. Über die Krankheit wird dabei offen geredet und auch offen gebetet. Und leider wird diese Art des Krankenbesuches selten gewünscht. Vielleicht ist es ein Stück Unwissenheit, die ihren Grund mit darin hat, dass dieses Thema in der Verkündigung unserer Kirche sehr vernachlässigt wurde. Ist jemand krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Eine Frau ist so krank geworden, dass sie das Bett nicht mehr verlassen kann. Oft liegt sie viele Stunden allein in ihrem Zimmer. Die Kranke wird eines Tages von einer Freundin besucht. Sie bringt ihr Blumen mit, die sie gern hat. Sie hört ihr zu und sie gibt ihr die Gelegenheit, ihre Einsamkeit, ihre Traurigkeit einfach auszusprechen. Und bevor sie geht, betet sie noch mit ihr und dann holt sie ein kleines Ölfläschchen aus der Tasche, zeigt es ihr, öffnet es und lässt sie das duftende Öl riechen. Und dann fragt sie, ob sie sie mit dem Öl erfrischen dürfte. Und auf ihre Zustimmung hin gießt sie ein wenig Öl auf ihre Finger und streicht damit der Kranken über die Stirn und macht ein Kreuz dabei und sagt: Gott sei mit dir, er segne und er behüte dich. Und das, ihr Lieben, hat die Kranke erfreut, das hat sie getröstet und das hat sie gestärkt. Die Salbung kranker Menschen, das ist eine uralte christliche Handlung. Sie dient dazu, dem oder die Kranken zu stärken und ihren Blick auf Gottes Hilfe hinzurichten. Das Öl soll gewiss machen, dass seine heilende Kraft da ist, ja ganz persönlich für den Kranken da ist. In der katholischen Kirche wurde dieser Brauch über Jahrzehnte bewahrt und dabei wurde er leider eine Zeit lang zur letzten Ölung. Das bedeutet, ich bekomme sie kurz bevor ich sterbe. Und wenn ein Priester mit dem Öl kam, dann war klar, dass der oder die Kranke bald sterben muss. In den letzten Jahren setzte aber dazu eine Gegenbewegung in der katholischen Kirche ein, welche die Krankensalbung wieder als Stärkung, als Ermutigung von kranken Menschen sehen. Auch unter uns evangelischen Christen gibt es auf diesem Gebiet sicher Unverständnis und auch manche Fehlentwicklungen. Aber ich möchte uns heute einfach Mut machen, dass wir sie wieder nutzen, dass wir füreinander und dass wir miteinander beten, wenn wir krank sind. Das setzt natürlich voraus, dass wir auch voneinander wissen. Sicher gibt es auch in Obergrinitz die Möglichkeit, dass Kranke oder ihre Angehörigen einen Glaubensbruder oder eine Glaubensschwester ihres Vertrauens mal anrufen oder ansprechen dürfen und sie dann zu ihnen kommen und für sie und über ihnen beten. Damit wir das richtig verstehen, was es mit Gebet und Salbung auf sich hat, dazu kann uns der Text helfen, wenn wir lesen das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Hier geht es neben dem Kranken um drei Dinge, ums Gebet, um Glauben und um das Helfen. Schauen wir uns einmal an, was das Helfen, was das Aufrichten bedeutet. Im Idealfall heißt das natürlich, dass der Kranke gesund wird. Ohne Zweifel, dazu gibt es viele Beispiele, dass da auch Menschen wirklich unter dem Gebet gesund wurden. Aber aufrichten kann auch heißen, dass er die Kraft bekommt, seine Krankheit anzunehmen und mit ihr zu leben. An zwei Beispielen aus heutiger Zeit möchte ich das noch etwas verdeutlichen. Eine schwere krebskranke Ärztin fragt ihre Seelsorgerin: Ist mein Leiden eine Strafe dafür, ja, dass ich so oft dies oder jenes getan habe, das vor Gott nicht recht war? Und die Seelsorgerin, die antwortet ihr: Kommen Sie, das wollen wir jetzt einfach Jesus sagen, das, was Sie umtreibt, mit dem Sie jetzt nicht mehr zurechtkommen. Denn was wir ihm als Schuld bekennen, das vergibt er. Aber dann verschwenden wir keinen Gedanken mehr an Strafe. Und nach einem Beichtgespräch und der Lossprechung von ihrer Schuld sagte die Schwerkranke: Jetzt will ich mein Leiden tragen in der Verbundenheit mit Jesus, der auch gelitten hat. Dadurch ist die Kranke zwar äußerlich nicht gesund, aber im Herzen gesund und aufgerichtet worden. Ich kannte eine Frau, eine ganz treue Beterin. Sie ist mittlerweile vom Glauben zum Schauen gekommen. Sie ist mittlerweile bei ihrem Herrn. Über 25 Jahre musste sie mit Schmerzen leben. Und viele in ihrer Gemeinde haben für sie und mit ihr und über ihr gebetet, haben gehandelt, wie es hier in Jakobus 5 steht. Aber die Schmerzen, die verschwanden nicht. Und in der stillen Zeit, die die Kranke jeden Tag morgens gehalten hat, sie hat ihre Losung gelesen, sie hat ihre Bibel gelesen, sie hat gebetet. Und da ist es ihr plötzlich klar geworden. Da stand nämlich im Losungsbüchlein das Wort, das Jesus an Paulus gerichtet hat: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das, ihr Lieben, das hat sie getröstet. Und wer sie besuchte, um sie zu trösten, der ging selber getröstet nach Hause. Und so konnte sie vielen trotz Schmerzen eine Hilfe sein. Gott hat sie noch gebraucht als Trösterin für die Gemeinde. Aufrichten, ihr Lieben, kann aber auch bedeuten, dass der Kranke die Kraft bekommt, sich auf seinen Tod vorzubereiten. Auch das ist Gnade. Wenn man vor dem Sterben noch sein Leben vor Gott und den Menschen in Ordnung bringen kann und dann die feste Gewissheit hat: Ich gehe zu meinem Herrn, ich gehe zu Jesus. Was für eine Stärkung Was für ein Trost kann das sein für den Kranken, für den Sterbenden und auch für die Angehörigen. Von hier aus können wir zu unserem zweiten Punkt gehen, dem Gebet. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Es gibt einen Unterschied zwischen der Erhörung und Erfüllung eines Gebetes. Gott erfüllt nicht all unsere Wünsche, aber er hört alle unsere Gebete. Er hört unser Gebet und gibt uns das, was am besten für uns ist. Für unser Leben und für unsere Situation, in der wir gerade stehen. In einem Lied bekennt jemand, was Gott tut, das ist wohlgetan. Aber das ist nicht immer gleich einsichtig. Und das ist oftmals auch schwer zu verstehen. Aber damit wir das für uns annehmen können, brauchen wir das Dritte, von dem hier die Rede ist, nämlich den Glauben. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und Glauben heißt nichts anderes als Vertrauen. Gott vertrauen, dass er keine Fehler macht. Das Gebet des Glaubens lautet: Dein Wille geschehe. Und das hat uns Jesus im Vaterunser beigebracht. Und das hat er im Garten Gethsemane vor seiner Kreuzigung selbst durchbuchstabiert, als er betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, so bewahre mich vor diesem Leiden. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Und der Wille Gottes hat Jesus nicht vor der Kreuzigung gerettet, aber er hat ihn durchgetragen. Durch die Schmerzen, durch die Leiden am Kreuz, durchgetragen. Und ihr Lieben, das will uns Mut machen zum Gottvertrauen. Glauben heißt ja Wissen. Wissen, dass mich jemand trägt, dass mich jemand hindurch trägt. Ich sagte zu Beginn meiner Predigt, dass man oft hört: Hauptsache gesund. Eigentlich müsste es heißen: Hauptsache einen gesunden Glauben, ein gesundes Verhältnis zu Jesus. Denn ein gesunder Glaube, der betet bei Krankheit um Stärkung und um Gottes Hilfe. Aber er überlässt es Gott, wie diese Hilfe dann konkret aussieht. Wir können viel übers Gebet und über seine Hilfe bei Krankheit reden. Aber ihr Lieben, es kommt darauf an, dass wir es tun, dass wir beten. Und darauf kommt es auch dem Jakobus an. Der Jakobus, der wird oft verkannt. Sogar Luther hätte ihn am liebsten aus der Bibel gestrichen. Er nannte den Jakobusbrief eine strohne Epistel, also nichts wert. Aber auch ein Reformator kann irren. Jakobus ist der Glaubenspraktiker unter den Briefeschreibern des Neuen Testamentes. Sein Buch, so schreibt jemand, ist ein hochaktuelles Handbuch zu tätigem Christsein und zu heilender Seelsorge. Und ihr Lieben, es wäre wirklich segensreich, wenn wir die Anweisungen des Jakobus wieder wirklich ernst nehmen würden. Wie sagt er zum Schluss: Des gerechten Gebet, also des Menschen, der Gott vertraut, vermag viel wenn es ernsthaft ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.